Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Diesmal zu Gast habe ich Sandra Bradley, einer der weltweit international bekanntesten Strong Woman überhaupt. Ich spreche mit ihr über ihr Training, wie sie zum Strong Woman Training gekommen ist und über vieles weitere mehr. Viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch. Mein Name ist Sandra Bradley.
Wunderschönen guten Morgen, Sandra. Die Hallo. Erste Frage direkt. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit Milch. Sogar mit viel Milch. Mit viel Aber ohne Milch? Zucker.
Ja. Viel Milch ohne Zucker. Das heißt, du magst den Kaffeegeschmack so ein bisschen.
Ein bisschen, genau. Also es kommt wirklich, wirklich drauf an, auf den Kaffee, so richtig bitter. Wir hatten auf der Arbeit immer richtig schlechten, vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen verdorben, was schwarzen Kaffee anbelangt, weil wir richtig schlechten Filterkaffee auf Arbeit immer hatten. Ja. Und den konntest du einfach nicht genießen, schwarz. Und deswegen bin ich es gewohnt, den mit relativ viel Milch zu trinken.
Normaler Milch, Hafermilch, Mandelmilch, Kokosmilch?
Ich mische immer so ein bisschen, immer mal wieder normale Milch, aber häufig Hafermilch.
Ich habe tatsächlich gerade just in diesem Moment meinen Kaffee mit Hafermilch bei mir. Wer dich vielleicht vom Namen mal so ein bisschen gehört hat, Sandra Bradley, der Name ist ja auch relativ, würde ich jetzt mal sagen, einzigartig in Deutschland. Einzigartig auch in der Sportlerszene und noch viel einzigartiger in der Strongman-Szene. Wo habe ich dich oder wo hätte ich dich potenziell das letzte Mal sehen können?
In Deutschland oder allgemein auf einem Wettkampf?
In Deutschland.
Das letzte Mal in Deutschland gesehen. Stärkste Frau Deutschlands ist ja dieses Jahr leider ausgefallen. Ich war bei King and Queen of Overhead in Österreich und im Fernsehen war ich zu sehen bei Superhero Germany letztes Jahr.
Was hast du bei Superhero Germany gemacht?
Da war ich einer der Heroes neben Björn Werner und Tim Wiese und Christina Oberkvöll. Und da waren wir quasi so die Endgegner. Also da war die Aufgabe, dass die Leute, die mitgemacht haben, die mussten sich durch verschiedene Runden kämpfen. Und es war immer so ein 1-zu-1-Battle. Und einer ist dann immer ausgeschieden, einer ist in die nächste Runde gekommen. Und wir waren dann quasi als Endgegner sozusagen da, die Heroes. Und wenn sie uns geschlagen haben, dann wären sie das Superhero geworden und hätten die Chance, 25.000 Euro zu gewinnen. Hat aber leider bei den Männern auch nur einer geschafft. Die Frauen haben es leider nicht geschafft, die Christina und mich zu schlagen. Also das war auch immer die Aufgabe, dass wir beide geschlagen werden mussten in einem Endspiel, dass dann eben die 25.000 Euro gewonnen werden. War echt eine coole Erfahrung.
Der Endgegner, jetzt muss ich habe es nicht gesehen, aber was war die Aufgabe gegen dich?
Gegen mich war das, und es war mehr oder weniger sogar ein bisschen so ein Geschicklichkeitsspiel, das war, da waren verschiedene Säulen nebeneinander aufgestapelt und die Löcher waren verschieden tief, also die Säulen waren verschieden lang und die Löcher verschieden tief und du musstest am Ende alle Säulen auf die gleiche Höhe bringen. Und die Säulen waren mit Sand gefüllt, das waren so PVC-Rohre und die waren mit Sand gefüllt, unterschiedlich schwer. Und du musstest die Säulen halt einfach dann versuchen, so zu verteilen, dass am Ende die gleiche Höhe rauskommt. Und es war so ein bisschen so eine Kraftübung, aber mehr oder weniger was eigentlich auch Geschicklichkeit. Und was, glaube ich, den Kandidatinnen sehr schwer gefallen ist, ist die Nervosität halt zu überwinden, weil ich habe denen davor auch immer Tipps gegeben und ihnen schon gesagt, was die richtige Endhöhe ist, weil die war ungefähr so Bauchnabelhöhe. Ich habe denen dann schon immer Tipps gegeben und gesagt so, hey, wenn das Ding Bauchnabelhöhe steckt, dann ist es richtig, dann ist es schon mal eure erste Säule, die passt. Wenn du reingeguckt hast in das Loch, dann konntest du sehen, wie tief das Loch ist und dann konntest du so ungefähr abschätzen, okay, was muss da für eine Säule rein und hast es relativ schnell eigentlich erkannt, wenn du die rausgezogen hast, ob die lang oder kurz ist. Aber ich glaube, da hat die Nervosität einfach den Kandidatinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und die haben dann einfach wild rumgesteckt und gar nicht mehr wirklich geguckt, wie tief ist das Loch, wie lang ist die Säule und deswegen war es relativ schwierig, glaube ich, das zu lösen, weil auch die Nervosität im Fernsehen war da einfach, glaube ich, zu groß.
Wie schwer waren die Segmente tatsächlich? Denn wenn man bei dir so ein bisschen über Instagram drüber guckt, hast du auf jeden Fall kein Problem mit schweren Sachen?
Nee. Die waren gar nicht so schwer. Die haben es natürlich angepasst, dass es auch jede Kandidatin schaffen kann. Ich müsste jetzt schätzen, das hat uns niemand gesagt, wie schwer die waren, aber vielleicht so 20, 30 Kilo, wenn die gehabt haben.
Okay.
Also es war auf jeden Fall machbar.
Auch für dich?
Ja. Auch für mich richtig. Weil wenn man ja guckt, ich bewege ja gerne viel schwere Gewichte und viele Steine und Baumstämme und das darf auch gerne ein bisschen schwerer sein.
Bevor wir zu dem kommen, was du gerade so alles hebst, würde ich mich mega mal dafür interessieren, was eigentlich deine erste Berührung mit Sport war. Und zwar überhaupt. Also noch klein.
Überhaupt.
Genau.
Die erste Berührung mit Sport überhaupt, als ich klein war, wenn man da Reitsport reinzählt, dann würde ich sagen, dann war das der Reitsport, weil ich mit 9 Jahren habe ich das Reiten angefangen, auch relativ erfolgreich. Es hat auch damals dann ein eigenes Pferd und war, hätte es eigentlich auch in den Bayernkader geschafft, was aber dann, Reitsport ist auch relativ teuer, finanziell nicht möglich war. Das war meine erste Sportart eigentlich, die ich gemacht habe. Und wenn es in Richtung Kraftsport geht, war dann meine erste Berührung eigentlich mit Strongman auf Eurosport damals noch. Also nicht selber machen, sondern gesehen habe ich damals, lief so, ich glaube, es war 22:15 Uhr oder 23:15 Uhr,
Ja.
kam immer auf Eurosport damals die Strongman Champions League und die alten World Strongest Man. Und das habe ich damals schon gesehen und irgendwie mit Faszination verfolgt, weil ich mir dachte so, wow, das ist so cool. Die ziehen LKW, die heben Atlassteine, das ist so cool. Auch wenn ich das als Frau mal könnte, das wäre richtig cool. Und habe halt irgendwie nie realisiert, dass es das auch für uns gibt und habe das dann auch irgendwie so verworfen. Ich habe es halt immer gerne geguckt. Und dann mit 16 habe ich mich ganz normal im Fitnessstudio angemeldet, sobald man durfte. Und habe halt dann das Trainieren angefangen.
Ich weiß gar nicht mehr, ob es das tatsächlich noch gibt, aber werden tatsächlich noch LKWs auf DSF gezogen? Ich kann es
Ich
dir nicht
weiß es
sagen.
gar nicht. Ich gucke gar kein Free-TV mehr. Das ist ziemlich, ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt gar nicht mehr.
Also
Es ist ziemlich schade. Ich finde, die müssten das mal wieder bringen.
ich wäre da auch offen für Free TV auf jeden Fall. Wenn man so ein bisschen auf YouTube guckt oder beziehungsweise auf extra Sender dafür, dann findet man es, denke ich, relativ genau. Und wenn man einen Blick so ein bisschen in deine Karriere wirft, Arnold Classic World Champion, World Strongest Woman, dritter und zweiter Platz und Germany's Strongest Woman. Aus welchen Jahren sind die ganzen Titel?
Germany's Strongest Woman war 2018. Das war das, ja, 2018. Das war das erste Mal wieder seit vielen Jahren, wo der Wettkampf dann stattgefunden hat, weil einfach unsere Szene komplett eingeschlafen ist, der Frauenbereich. Die letzte war noch Annette von der Weppen. Durch sie bin ich auch letztendlich zu dem Strongman-Sport gekommen. Und zwar hatte ich nämlich Annette damals auf einem Level 1 CrossFit Level 1 Trainerschein kennengelernt. Und dann hatte Annette 2013 den ersten Newcomer-Wettkampf wieder veranstaltet. Und so bin ich dann zum Strongman gekommen. Es gab aber leider keine deutschen Meisterschaften. Und dann habe ich das so ein bisschen auf eigene Faust halt dann versucht, weil ich gesagt habe, ey, der Sport macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und habe mich auf eigene Faust dann hochgekämpft und angefangen, internationale Wettkämpfe zu machen und bin dann so weitergekommen. Und 2018 war dann stärkste Frau Deutschlands endlich mal wieder. Und das war auch das Jahr, wo ich die Arnold Classics gewonnen habe und World Strongest Woman dritte war und World Strongest Woman zweite war jetzt 2019. Jetzt dieses Jahr, also beziehungsweise 2020, ist das alles Corona-bedingt ausgefallen.
Wie groß siehst du denn dann den Wettkampfsport so die letzten 5 Jahre oder generell in Deutschland für die Frauen? Also das Einzige, was ich mitkriege, ist ja oft eigentlich, also ich sage jetzt mal, die Arnold Classics sind wirklich bekannt, also wirklich weltweit.
Ja.
Aber darüber hinaus würde ich den Sport Strongman eigentlich eher in das Herkunftsgebiet, wahrscheinlich so Richtung Schottland, England, vielleicht packen, vielleicht nach Polen rüber. Aber wie sieht die Nation Deutschland in dem ganzen Sport aus?
Also es wird immer mehr, es wird immer größer, auch jetzt der Frauenbereich wird langsam immer mehr. Jetzt natürlich durch letztes Jahr hat es wieder so ein kleines bisschen so einen Rückschlag bekommen, weil auch einfach keine Wettkämpfe waren. Aber es nimmt auf jeden Fall ein bisschen Fahrt an, auch durch die ganzen internationalen YouTuber, durch Haftor, durch die Stoltman Brothers, also alle, die man aus dem Strongman-Bereich international kennt und die sehr, sehr präsent sind auf YouTube, hat es auf jeden Fall so ein bisschen Aufwind erfahren. Und ich denke doch, dass da auf jeden Fall Potenzial nach oben ist. Also unser Sport steckt mehr oder weniger noch so ein bisschen in den Kinderschuhen in Deutschland, von der Größe her und auch von der Leistungsfähigkeit her ist da auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben offen.
Wie siehst du es jetzt gerade bei den Frauen hier in Deutschland und auch international? Ich habe überhaupt gar keine Richtlinie, was Strongman angeht, aber ich kann so ein bisschen aus dem Powerlifting raussehen. Dort wächst der Powerlifting-Bereich sowieso also wirklich unfassbar stark an, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Beim CrossFit ist es dadurch, dass das schon immer auch so ein Teamsport-Gedanken hatte, relativ stark. Wir haben unheimlich starke Athletinnen auch aus dem CrossFit-Bereich, auf Functional-Fitness-Bereich. Wie sieht es beim Strongman an sich aus?
Also deutschlandmäßig sind wir da noch nicht so weit. Ich hoffe, dass von CrossFit würde ich mich freuen, wenn da viele Mädels rüberkommen. Wir hatten jetzt auch bei dem letzten Stärkste Frau Deutschlands hatten wir auch ein paar CrossFitterinnen dabei. Es waren schon, jetzt inzwischen hatten wir teilweise 11 Mädels auf Wettkämpfen, was für Deutschland schon wirklich richtig gut ist, weil als ich noch angefangen habe, waren wir zu zweit oder zu dritt. Also das ist, von daher ist es schon wirklich sehr nach oben gegangen. Aber es ist noch bei Weitem nicht da, wo es hingehen könnte. Also das steckt auch wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich würde mich freuen, wenn natürlich mehr Mädels aus dem Powerlifting oder aus dem CrossFit sich mal trauen, auch mal Strongman auszuprobieren, weil dadurch natürlich einfach auch die allgemeine Leistung steigt. Und das empfehle ich auch immer jedem. Das war auch der Grund, warum ich einfach gesagt habe, so hey, egal ob ich jetzt bereit bin oder nicht, ich fange jetzt internationale Wettkämpfe an. Weil nur wenn ich mich mit den Besten messe, werde ich auch selber besser und kann halt wissen, okay, wo ist denn überhaupt die Messlatte und wo muss ich hin? Was ist überhaupt der Leistungsstandard, wo ich hin muss? Und da sind wir definitiv in Deutschland noch nicht, bei weitem noch nicht auf dem internationalen Niveau, aber sind auf einem guten Weg. Und vielleicht dadurch, dass es jetzt mehr Popularität erfährt und ich habe auch schon sehr, sehr viele Mädels jetzt im Coaching, die Wettkämpfe machen wollen. Dieses Jahr natürlich leider alles ausgefallen, die auf jeden Fall Bock haben, im Strongman zu starten. Glaube ich, dass da auf jeden Fall gut was gehen kann.
Wie siehst du denn da dann, also ich sehe es jetzt mal aus männlicher Sicht raus, weil ich Mann bin. Ich kann es nur aus dieser Sicht raus sehen. Ich habe Gespräch schon mit Strong-Männern gehabt und die sind alle so, sagen wir, nochmal 30 Kilo mehr als ich und meistens auch nochmal einen Meter mehr gefühlt nach oben. Hab da so ein bisschen für mich so, okay, ich muss mega gut vorbereitet sein, um bei so einem Wettkampf mitzumachen, weil ich das Gefühl habe, dass die Eintrittsbarriere oder die Eintrittshürde relativ groß ist. Wie siehst du das jetzt aus deinem ersten Wettkampf heraus, bist du natürlich zu dem Arnold Classic World Champion, der du bist, wie die Hürde tatsächlich ist?
Ja, also die Hürde ist sehr gering. Es gibt wirklich für jedes Level gibt es ein Einstiegslevel. Es gibt Anfängerwettkämpfe, auch hier jetzt gibt es jedes Jahr meistens zwei bis drei, auch für die Frauen, Newcomer-Wettkämpfe, wo wirklich das Einstiegsgewicht und die Anforderungen wirklich fast für jeden machbar sind. Natürlich ist das Ziel im Strongman, du willst natürlich testen, wer ist der oder die Stärkste von dem spezifischen Land oder der Stadt oder der Region oder der Welt. Das heißt, du musst natürlich dein Leistungsniveau irgendwann dahingehend anpassen. Das ist dann das, wo du dann eben die Schwergewichtsmänner, das sortiert sich halt dann irgendwann aus, weil als 1,70 Meter Mann mit 80 Kilo wirst du nicht der stärkste Mann der Welt werden in der offenen Gewichtsklasse. Aber es gibt auch bei den Männern Gewichtsklassen. Das heißt, auch für jemanden, der kleiner ist oder ein Crossfitter ist, der 80, 90 Kilo wiegt, gibt es Gewichtsklassen. Es gibt bei den Männern 80 Kilo, 90 Kilo, 105 Kilo und dann alles oben drüber. Also das heißt, sobald du 110 wiegst, bist du in der offenen Klasse. Und da ist dann eben der Punkt, da musst du natürlich dann mit den Großen wie Haftor Bjørnsen und so mithalten, die teilweise halt, sag ich mal, um die 180 plus minus wiegen. Wobei jetzt auch wieder der Letzte, der jetzt gewonnen hat, war Novikov, der einer der kleineren ist und weniger wiegt. Ich müsste jetzt lügen, aber der wiegt wahrscheinlich, schätze ich mal, so um die 150 vielleicht oder 140. Also der ist gar nicht so schwer wie die anderen und hat trotzdem gewonnen. Also es zählt nicht, auf keinen Fall nicht nur die Körpermasse, weil es muss halt funktionelle Masse sein. Wenn ich jetzt nur 30 Kilo Fett mit mir rumschleppe, dann bringt mir das nicht unbedingt was, weil im Strongman-Bereich, ich sage immer, ich vergleiche uns immer so ein bisschen, wir sind so die Zehnkämpfer des Kraftsports. Du musst halt nicht nur statisch stark sein, weil statisch stark ist Powerlifting. Sondern wir wollen in dem Sport eigentlich testen, wer ist der Stärkste aus allen Sportarten. Aus CrossFit, aus Weightlifting, aus Powerlifting, aus Armwrestling, aus. So kam das ja auf, der Strongman-Sport. Da kam auf, weil man halt testen wollte, wer ist jetzt eigentlich überhaupt der Stärkste der Welt? Sind es die Powerlifter? Sind es die Weightlifter? Wer ist überhaupt der Stärkste? Und so haben sich auch die Disziplinen so ein bisschen entwickelt, um halt einfach die Grundkraft, die man mit den verschiedenen Übungen aus dem normalen Krafttraining, aus Kraftsport kennt, zu testen, okay, wie stark bin ich denn eigentlich oder wer ist denn jetzt überhaupt der Stärkste? Und da zählt dann alles dazu, von der statischen Kraft bis hin zur Explosivität über Ausdauer. Loading Medleys über 75 Sekunden lang ein Auto anheben und da brauchst du auch dementsprechend viel Ausdauervermögen. Und deswegen gibt es auch verschiedene Gewichtsklassen bei den Frauen auch. Wir haben auch drei verschiedene Gewichtsklassen, bis 64, bis 82 und über 82. Also auch für kleinere, leichtere Mädels ist auch auf jeden Fall was dabei und die Gewichte werden auch immer angepasst. Das heißt, du musst jetzt als 80 Kilo Mann und als 64 Kilo Frau nicht die gleichen Gewichte bewegen wie die Schwergewichte.
Okay, das eröffnet natürlich für viele, die da jetzt vielleicht anfangs so ein bisschen sich das nicht vorstellen konnten, zumindest mal die Chance zu sagen, okay, das kann ich mir vielleicht überlegen. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen die verschiedenen Disziplinen angucke, und da sieht man ja so ein bisschen was auf deinem Instagram-Kanal, was du zumindest im Training machst, was auch im Wettkampf machst. Was ist denn deine Lieblingsdisziplin? Und was darüber hinaus ist deine Disziplin, die du so gar nicht magst?
Ich liebe alles, was vom Boden heben ist. Also ich liebe Sandsäcke, Kreuzheben und Atlassteine. Das ist so meine Lieblingsübungen. Und was ich gar nicht mag, es war eine Zeit lang immer alles über Kopf, weil über Kopf eigentlich immer meine Schwäche war, was inzwischen jetzt auch langsam wirklich gut wird. Und so meine absolute Hassdisziplin ist immer noch Yoga und Farmers. Die mag ich einfach nicht. Weil ich habe so also als Hintergrund, ich habe auch mal, ne, das war 2012 schon, ich habe mich im American Football, ich habe im American Football gespielt, verletzt und mir den rechten Knöchel komplett zerstört. Und seitdem habe ich so ultra schlimme Disbalancen, weil ich trottel dann natürlich auch mit der CrossFit-Mentalität, nicht das gegen die CrossFitter, ich war ja selber einer, mir gedacht habe, ich muss jetzt 4 Monate lang auf meinen Krücken, auf einem Bein weiter die CrossFit-Classes machen, habe
Ja.
natürlich meine linke Seite vollkommen übertrainiert. War ja no rest days und no days off und habt so eine scheiß Disbalance, Entschuldigung, dass ich jetzt das gesagt habe, Schimpfwörter benutzt,
Ich werde es nicht
eine Disbalance
rauspiepen.
entwickelt, dass ich, okay, dass ich immer noch so ein bisschen Probleme habe und das schlägt halt immer noch durch bei den ganzen Laufdisziplinen, weil ich das halt einfach merke, dass die Statik auf dem operierten Bein halt einfach nicht mehr so hundertprozentig ist wie auf dem gesunden Bein, was ich halt einfach 4 Monate lang benutzt habe, während ich das operierte Bein halt gar nicht benutzt habe. Und das ist jetzt so lange her und schlägt halt immer noch ein bisschen durch und da habe ich immer noch so ein bisschen Probleme. Also das wären so meine Hassdisziplinen.
Wie schwer muss denn so ein Atlasstein denn dann sein, um Germany's Strongest Woman zu werden? Oder wie schwer muss, was ist das für eine Hantel? Overhead, Max, Monster Dumbbell sein.
Monster Dumbbell.
Also wie schwer ist schwer, um Erster zu werden?
Es kommt dann immer ganz drauf an, ist es ein Event, was ein Max-Event ist, so wie beim Powerlifting, dass ich ein One-Rep-Max machen muss, oder habe ich ein Event, wo ich zum Beispiel 75 Sekunden lang ein Gewicht so viel wie möglich heben muss. Und am Ende vom Tag, also um das so ein bisschen, es ist ähnlich wie beim CrossFit auch, so ist unsere Punktegabe. Du hast zum Beispiel 5 Events in einem Wettkampf. Dann bekommst du pro Platzierung in deinem Event bekommst du Punkte und am Ende vom Tag wird dann halt abgerechnet. Das heißt, du musst nicht in jedem Event der Beste gewesen sein, um am Ende zu gewinnen, sondern es reicht auch, wenn du vielleicht 5-mal Dritter warst, weil der Erster war, dann war er mal Sechster, dann war er nur Vierter, dann war er wieder Erster, hat vielleicht dann doch am Ende weniger Punkte wie du, der vielleicht 5-mal Drittplatzierter war in den Events. Also es muss nicht immer unbedingt das höchste Gewicht gehoben werden, sondern wie bei den CrossFit Games auch, du musst halt overall dann die meisten Punkte erreicht haben insgesamt. Also du brauchst wirklich so ein gutes Gesamtpaket. Wenn ich jetzt sage Maximalgewicht, da habe ich jetzt aktuell den deutschen Rekord mit der Monster Dumbbell mit 65 Kilo. Du darfst es zweiarmig auf die Schulter, musst dann eine Hand wegnehmen und musst dann eben einarmig über Kopf ausstoßen. Atlasstein ist gerade der Rekord bei 140. One-Rep-Max jetzt, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen älter, ist auch nicht mehr aktuell. Wenn es jetzt aber geht an Wiederholungen, dann sage ich mal, für den aktuellen Stand in Deutschland müsste man schon auf den 100-Kilo-Stein kommen. International sind wir da schon weit drüber.
Also 100 Kilo Stein habe ich vor 2 Jahren. War das letztes Jahr? Nein, letztes Jahr war ja nichts. Vor 2 Jahren bei den Beast Games das erste Mal in der Hand gehabt. Der ist schon scheiße einfach zu greifen. Also es ist ja ein Betonstein. Und habe ich mir sagen lassen damals beim Wettkampf, dass man ein bisschen Harz benutzen darf, damit der griffiger ist. Ansonsten hätte ich den auch nicht hochbekommen. Aber meine Unterarme waren fast offen.
Ja.
Wie sieht es so nach einem Wettkampf aus? Was darf man benutzen? Was ist erlaubt? Und wie geht es eigentlich einem nach so einem Wettkampf?
Nach einem Wettkampf geht es einem definitiv nicht so gut, weil natürlich auch die Events alle sehr, sehr stark ZNS belastend sind. Also du bist dann danach schon mal wirklich richtig durch und brauchst dann ein, zwei Wochen Pause, je nachdem, wie schwer der Wettkampf für dich war, ob das wirklich so dein Max war, braucht man sich natürlich schon richtig aus. Man hat auch die diversen Blessuren von eben offenen Unterarmen, blaue Flecken und also definitiv hat man da ein paar Blessuren hinterher. Als Tipp für die Unterarme zum Beispiel, ich habe zwei Freundinnen, die heben grundsätzlich immer mit freien Unterarmen, sie haben keinen Unterarmschoner an. Die haben jetzt schon inzwischen so ein bisschen so eine Hornhaut hier entwickelt, die wirklich so ein bisschen schützt. Wie die Calluses, die du halt einfach an den Händen bekommst vom Kreuzheben, haben die jetzt schon so halt Hornhaut an den Unterarmen. Wer zum Beispiel tätowierte Unterarme hat oder noch nicht und möchte sich tätowieren lassen, natürlich immer schwierig, wenn man da schon eine gewisse Hornhaut entwickelt hat. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, die zu schützen. Viele benutzen Panzertape zum Beispiel oder du kannst dir so Leder-Unterarmschoner dran machen und die dann mit Panzertape festtapen, um einfach so ein bisschen die Haut zu schonen. Das ist eine Möglichkeit. Was ich zum Beispiel auch im Training immer nutze, was einfach keine Option ist, für mich jetzt zumindest zu sagen, okay, ich habe jetzt jede Woche offene Unterarme, dann brauchst du wieder eine Woche, bis die gerade so verheilt sind und dann gehst du wieder zum Steintraining und reißt dir wieder die ganzen Unterarme auf und das muss auch nicht unbedingt sein. Aber ja, man trägt schon einige Blessuren davon. Equipment darfst du grundsätzlich eigentlich fast alles benutzen. Es kommt wirklich auch immer dann auf den Veranstalter des Wettkampfs drauf an, was der zulässt. Also manchmal zum Beispiel darf man auch Deadlift-Suits benutzen für Kreuzhebedisziplinen,
Das ist okay,
ist
ja.
aber dann explizit auch ausgeschrieben. Also ob es jetzt ein Raw quasi Strongman-Wettkampf ist oder mit Suit, ist immer vorher ausgeschrieben. Also das kann man pauschal gar nicht so sagen, weil das der Veranstalter immer selber festlegt, ob zum Beispiel halt ein Hebeanzug erlaubt ist beim Kreuzheben oder nicht. Aber ansonsten ist fast alles erlaubt beim Strongman. Anders auch eben als beim Weightlifting. Also eher so wie CrossFit, Ground to Overhead ist, wie du es halt einfach Overhead bekommst. Oben ist oben. Egal ob jetzt heben oder drücken. Ja, im Prinzip eigentlich fast alles erlaubt.
Wie
Und von Wettkampf zu Wettkampf eben unterschiedlich.
extrem ist denn dann eigentlich das Regelwerk? Denn du hast jetzt auch gerade angesprochen, oben ist oben. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn der Stein drüber ist, ist er drüber oder drauf oder über Kopf oder wie auch immer. Gibt es Regeln oder gibt es ein klassisches Regelwerk oder ist es eher klein gehalten?
Ich würde sagen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Weightlifting ist es definitiv eher ein kleines Regelwerk, aber es gibt schon natürlich Grundsätze. Zum Beispiel bei Overhead-Disziplinen ist es genauso wie beim Weightlifting auch. Du bekommst nur das Absignal, dass die Wiederholung gilt, wenn du im vollen Lockout bist, die Beine stehen parallel, du kontrollierst das Gewicht, nur dann gibt es das Down-Signal. Also wenn du jetzt noch im Split stehst vom Jerk oder dein Arm ist noch halb gebeugt, dann kriegst du kein Down-Signal, dann kriegst du auch kein Rep. Dann bei Continental Cleans zum Beispiel, das heißt, vielleicht hast du auch schon mal gesehen, wir setzen ja oft keine Stange um, sondern eine Achse, also die hat 5 cm Durchmesser. Da kannst du natürlich ähnlich wie beim Weightlifting, die Stange rotiert nicht. Also die ist einfach komplett steif. Das heißt, du hast verschiedene Möglichkeiten, die umzusetzen. Da setzen viele die erstmal auf den Bauch ab
Ja.
und dann erst auf die Schulter. Und da ist zum Beispiel oft die Regel, dass du es nicht auf den Gürtel absetzen darfst. Dann ist die Regel bei Atlassteinen oder beziehungsweise beim Baumstamm teilweise bei Wettkämpfen so, dass du keinen Gürtel als Hilfe benutzen darfst oder du musst die Schnalle, die vorne ist, nach hinten drehen. Und es kommt wirklich immer ganz wirklich auf den Veranstalter drauf an, wie viele noch dazukommen oder nicht. Aber es gibt Grundregeln, aber definitiv nicht so großes Regelwerk wie beim Weightlifting.
Krass. Also Strongman-Wettkämpfe, warum heißt es, das ist tatsächlich jetzt mal eine Frage, das heißt ja Powerlifting, Strongman, Strongwoman-Wettkämpfe, warum heißt es grundsätzlich Strongman-Wettkämpfe? Wird es nicht ordentlich gegendert oder?
Weil der Sport in den Ende 70er, Anfang 80ern entstanden ist und dann natürlich
Ah.
niemand an die Frauen gedacht hat. Deswegen heißt es als Strong Man inzwischen auch als Strong Woman. Also ist dann wirklich World's Strongest Woman, wird schon dann in dem Fall gegendert. Es hat sich noch keiner so wirklich richtig Gedanken gemacht, wie man das richtig gendern soll. Meistens wird es dann so geschrieben, dass grundsätzlich Strong Woman geschrieben wird und das WO dann in Klammern, also als Strong in Klammern Woman. So wird jetzt gerade aktuell gegendert und ansonsten heißt bei uns halt dann wirklich Strong Woman und bei den Männern Strong Man. Den Namen für den Sport, den haben sie sich halt überlegt, als niemand an die Frauen gedacht hat.
Ich kann es mir beim, also ich kenne so ein, zwei, da guckt man schon ein bisschen blöd, wenn man so durch ein Rewe, durch ein Edeka läuft und so ein 1,90 Meter großer Kerl so breit durch die Gänge läuft. Ich weiß nicht, ob du das Video damals noch kennst von Markus Rühl, wo er einkaufen war, wo Passanten einfach vorbeikommen, so, oh, hier, können wir mal die
Ja.
Wasserkisten schleppen. Wie oft siehst du dich im Alltag konfrontiert mit so einem Blödsinn?
Inzwischen, glaube ich, fällt es mir schon gar nicht mehr so sehr auf, aber es ist schon relativ häufig. Jetzt im Winter geht es natürlich, weil man ein bisschen dicker angezogen ist, aber im Sommer schon definitiv. Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass man halt ständig angestarrt wird, weil ich ja jetzt nicht nur breit bin, sondern auch tätowiert und das zieht definitiv die Blicke auf sich. Und man wird ständig gefragt, halt, kannst du mir beim Umziehen helfen? Du bist doch stark. Kannst du mal kommen, meinen Kühlschrank tragen? Und solche Sachen. Also man bekommt teilweise auch schon viel Neg also das ist dann eher auf Social Media dann. Auf Social Media kommen dann schon eher die negativen Kommentare. Aber im Alltag ist es definitiv so, dass man auffällt. Auch jetzt als, sage ich mal, jetzt nicht so schwere Frau, weil ich bin jetzt in der 82 Kilo Gewichtsklasse, im Mittelgewicht. Und auch da fällt man einfach schon auf. Das ist als 80 Kilo Frau bist du schon eher bei den Größeren dabei.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Thema, mit dem ich mich schwer als Mann, als weißer Mann, als weißer, ich bin Latte Macchiato Farben, auseinandersetze. Aber ich höre es oft von guten Freundinnen aus dem CrossFit-Bereich, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man vielleicht auch ein bisschen breiter ist. Also in der Sportszene eigentlich gar nicht. Aber als Frau sticht man ja oft heraus, im, sage ich jetzt mal, im normalen Kontext, im gesellschaftlichen Kontext, wenn man ein bisschen breiter ist. Über Social Media kann ich es mir sehr blödsinnig vorstellen, die Kommentare oft. Aber wie ist es für dich persönlich? Also du machst den Sport ja jetzt schon ein bisschen länger. Wie war das am Anfang und wie ist es jetzt für dich, mit solchen Kommentaren vielleicht auch umzugehen?
Am Anfang war es gar nicht so leicht, aber was mir auch immer geholfen hat, war schon, weil ich komme aus der Vergangenheit, ich war sehr, sehr lange mal in der Essstörung drin. Also ich habe, als ich 14 war, hat es angefangen, so 13, 14, bin ziemlich stark in die Bulimie und Magersucht abgerutscht. Und um da rauszukommen, hat es mir auch schon geholfen, irgendwann dann einfach zu lernen, weniger auf die Kommentare von anderen zu geben. Und das war, glaube ich, schon so die Vorarbeit, die mir dann ein bisschen geholfen hat, auch damit klarzukommen, wenn Leute mich kritisieren fürs Breitsein. Weil im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Du fällst einfach aus dem normalen Raster raus, in die Schubladen, die Leute dich stecken können. Und die können dich erstmal gar nicht einordnen. Du bist was Neues, du bist was Komisches, du bist anders. Das heißt, die Leute wissen gar nicht so, oh, wo ordne ich jetzt den Menschen ein? Wie soll ich den einschätzen? Und reagieren teilweise halt erstmal negativ auf dich. Und das war am Anfang war es gar nicht so leicht, aber dadurch, dass ich weiß, wie viel Arbeit ich reinstecke und was mein Ziel ist und dass das, was wie ich aussehe und was ich erreicht habe, durch meine harte Arbeit und durch meinen Ehrgeiz und meine Disziplin und was alles dahinter steckt, also nicht nur die Spitze vom Eisberg, sondern alles, was drunter ist, das ist das, was mir geholfen hat, dass mir das einfach völlig egal ist, was andere denken, weil die wissen überhaupt nicht, was dahinter steckt und was ich reinstecken musste, um dahin zu kommen. Und mir gefällt es inzwischen super. Also ich wäre natürlich gerne noch breiter. Also ich hoffe, dass auch den ganzen CrossFit-Mädels geht es, glaube ich, inzwischen auch so, dass mehr geht immer. Und dass einfach jetzt das Ziel im Fokus ist und eher das, was andere Leute von mir denken, ist vollkommen in den Hintergrund gerückt.
Ja, voll. Also das ist auch das, was ich bei den meisten Wettkampfathleten eigentlich sehe. Es steht ja auch für dich als Wettkampfathletin die Performance im Vordergrund und das Training und die Leidenschaft für den Sport als irgendwelche despektierlichen Kommentare von irgendwelchen Internet-Trolls, die eigentlich nur darauf warten, irgendeinen Bullshit von sich zu geben. Wenn du jetzt so ein bisschen Werbung machen müsstest für deinen Sport, vielleicht auch ein bisschen für dein Coaching. Wie sieht es aus? Wie kann man so ein bisschen die Anfangszeit in diesem Sport sehen? Wie wird man von dir abgeholt? Wie kann man mal starten? Wo ist der Anfangspunkt?
Also der Anfangspunkt ist relativ ähnlich wie bei den meisten anderen Sportarten auch. Natürlich, je nachdem, was das Level ist von demjenigen, der gerade kommt, ob der komplett brandneu mit Sport überhaupt ist oder jemand, der schon ein paar Jahre auch normales Powerlifting oder CrossFit unterm Gürtel hat, ist natürlich der Anfang ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich, wie man es immer sehen kann oder wie ich es den Leuten verklicke, die bei mir anfragen, auch wegen Strongman, das Training unterscheidet sich gar nicht so viel von Powerlifting oder von CrossFit, weil einfach erstmal viel die Schwachstellenarbeit im Vordergrund steht. Das heißt, je nachdem, was deine individuelle Schwachstelle ist, die ganz normalen Grundübungen, Squat, Bench, Deadlift, Weightlifting auch. Cleans, also Power Cleans vor allen Dingen, Explosivkrafttraining, Stabi-Training, unilaterale Sachen, Disbalancen ausgleichen, Core-Training. Das ist auch die Arbeit, die ich in der Off-Season mache. Ist fast gar kein Event-Training. Also ich mache in der Off-Season ganz, ganz wenig Strongman-Events. Wenn du natürlich Anfänger bist, dann muss man natürlich, das ist auch das Skill. Also was halt im Weightlifting dann ist, unabhängig jetzt halt von der Grundkraft aufzubauen oder Hypertrophie, dein Snatch and Clean and Jerk oder beim Powerlifting eben dann deine Mainlifts, ist bei uns das Skill-Training die Strongman-Events. Das heißt aber nicht, dass das das Einzige ist, was wir trainieren. Manche trainieren so, die trainieren nur die Strongman-Events, weil es ihnen halt Spaß macht, ist auch vollkommen legitim. Aber wenn ich einfach die Ambitionen habe, im Sport erfolgreich zu sein, muss das Gesamtpaket passen. Und dann sind die Strongman-Events an sich, wie Loglift oder Atlasstein, das ist quasi unser Skill-Training. Was natürlich sehr, wie im CrossFit auch, umfangreich ist, weil wir nicht nur drei Events oder zwei Events haben, wie im Powerlifting und im Weightlifting, sondern sehr, sehr viele. Und da kommt dann eben die Spezifizierung halt dann ins Spiel. Was für Wettkämpfe habe ich im Jahr? Was für Disziplinen gibt es in dem Jahr? Auf welche Disziplinen muss ich mich vorbereiten? Und dann treten halt immer mal wieder so periodenweise verschiedene Disziplinen in den Hintergrund. Es gibt zum Beispiel, es über ein Jahr oder so habe ich überhaupt den Baumstamm gar nicht angefasst. Ich habe keinen Loglift gemacht, weil einfach andere Disziplinen im Vordergrund standen und ich andere Schwachstellen hatte, an denen ich arbeiten muss. Und deswegen kann man da, also kann ich da wirklich gar keine so eine pauschale Aussage leider geben. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass das Grundkrafttraining drin ist, dass das Strongman-Disziplinen als Skill-Training gesehen wird am Anfang. Wenn natürlich das Skill noch relativ unterentwickelt ist, dann muss man natürlich da natürlich mehr arbeiten und dann ist es wichtig, da auch erstmal im niedrigeren Gewichtsbereich zu arbeiten mit mehr Wiederholungen, Fokus auf die Technik, vielleicht auch isoliert den Lift erstmal aufbrechen, also nicht den kompletten Loglift gleich sofort anzugehen, sondern zu sagen, ich teile es mal auf, so wie im Weightlifting auch, ich mache einfach nur Snatch Balance erstmal oder Tall Jerks und so. Und anstatt jetzt mal das volle Movement zu machen, erstmal in Teilbereiche aufteilen, die Teilbereiche erstmal lernen und dann am Ende zusammenführen. Ja, so baue ich das Training bei mir selber auf und auch bei meinen Klienten und je nachdem, wo eben gerade die Schwachstellen sind, erstmal die Schwachstellen zu beheben, Grundkraft aufzubauen, ein gutes Basislevel zu schaffen, weil die Basis muss erstmal passen, bevor du die Strongman-Events, so die Spitze von der Pyramide, die kommen eigentlich ganz am Ende erst oben drauf.
Also so ein bisschen runtergebrochen wie in jeder Trainingszyklusplanung auch für Strongman, wirklich durchdachtes Training. Ich höre so ein bisschen
Richtig.
meine Mutter im Hintergrund, nicht jetzt hier, aber so mit Vorurteilen werfen, was auch sicherlich in der Gesellschaft sicherlich ganz sehr stark vertreten ist. Sowas wie, das kann doch nicht gesund sein. Und die sind doch alle verrückt. Die schmeißen doch alle was ein. Die müssen wahrscheinlich den ganzen Tag nur essen. Also viele Vorurteile, das ist ja, also welche Vorurteile stimmen tatsächlich? Was heißt stimmen tatsächlich? Aber was sind Vorurteile, die irgendwie weit hergeholt sind? Und was sind Vorurteile, wo man wirklich sagen muss, so, ja, okay, das in einem gewissen internationalen Business ist das sicherlich vertretbar, ja.
Ja, natürlich ist an allen Gerüchten oder Vorurteilen ist natürlich immer was dran. Es hängt immer stark davon ab, von wem die Leute auch beeinflusst sind. Natürlich unsere Social Media Bubbles tragen natürlich sehr viel dazu bei. Das kommt natürlich auch immer jetzt stark darauf an, wem die einzelnen Leute halt auch auf Social Media so folgen. Und dementsprechend werden die natürlich auch in die eine oder andere Richtung mitgezogen. Deswegen ist es mir auch immer wichtig zu sagen, es gibt ein wahnsinnig breites Spektrum. Eben halt nicht nur die zu sehen, so die Spitze, so wie Haftor Björnsson oder Eddie Hall, wo man natürlich auch sagen muss, so kein Mensch hebt mit Hühnchen und Reis irgendwie 500 Kilo vom Boden. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ich kann natürlich nicht dieses Level vergleichen mit einem lokalen Level oder mit einem Anfängerlevel oder einem nationalen Level. Das sind wieder zwei Paar Schuhe von wie von keine Ahnung, Champions League Fußball spielen zu der Jugendmannschaft. Also das kann man natürlich nicht vergleichen. Was ich leider so ein bisschen so einen Trend sehe, ist, dass viele denken, wenn sie schon anfangen, müssen sie das machen, was die Leute an der Spitze machen. Was leider der vollkommen falsche Trend ist. Und da gibt es definitiv, sage ich, da stimmen schon die Vorurteile teilweise. Und ich hoffe aber auch so ein bisschen dagegen zu halten, weil am Ende vom Tag zählt auch wieder, wie effizient bist du, wie gut arbeitest du, wie viel Arbeit steckst du über Jahre hinweg in dein Training rein. Und deswegen will ich auch immer die anderen Gewichtsklassen immer mit in den Vordergrund rücken und eben zeigen, so hey, schau dir mal die 80-Kilo-Männer an, die 90-Kilo-Männer, die 105er, bei den Frauen die niedrigen Gewichtsklassen. Also nicht nur die schwersten anschauen, was machen die paar Leute, die an der Spitze sind, sondern was machen eigentlich die Underdogs, was machen die, um technisch effizient zu sein, um weiter nach vorne zu kommen, weil sich halt die 90 Kilo Männer oder die 64 Kilo Frauen oder ich jetzt im Mittelgewicht, wir können uns nicht auf unser Körpergewicht verlassen, auf wir essen jetzt einfach 10.000 Kalorien am Tag und machen alles durch irgendwie 20 Kilo excessive Körperfettwett. Das geht einfach nicht. Wir müssen halt, um dass ich jetzt halt bei den offenen Wettkämpfen bei den Schwergewichtsfrauen mithalten kann, muss ich so viel effizienter arbeiten. Ich muss auf so viel mehr Details achten und das gerät leider oft so ein bisschen in den Hintergrund. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, nicht sehen. Die sehen halt viel eben den 200-Kilo-Typen, der den LKW zieht, aber die sehen halt eben nicht die 105-Kilo-Männer oder die 90-Kilo-Männer oder die 82-Kilo-Frauen, die ganz anders arbeiten. Und da ist halt eben die Gefahr, eben allem diese Social-Media-Bubbles, in denen man feststeckt. Wenn man halt einfach nur einer gewissen Gruppe folgt, dann sieht man halt auch nur diesen Teil des Sports und sieht halt einfach den komplett anderen Teil überhaupt gar nicht. Aber es stimmt schon, dass halt vieles von den Vorteilen stimmt schon in bestimmten Bereichen, aber nicht überall.
Finde ich natürlich sehr, sehr, also dadurch, dass ich so tief in vielen verschiedenen Sportarten drin bin, sieht man dann auch die Diversität von Athlet zu Athlet. Und wie du es schon ganz richtig sagst, ist es natürlich immer der Fokus auf bestimmte Einzelathleten, wenn man den Fokus sich dann auch selber setzt. Ich denke, es ist auch wichtig, wie du schon sagst, ein bisschen breiter zu gucken, was tatsächlich so passiert. Wenn ich jetzt dir in den nächsten 90 Sekunden mal nochmal ein paar Fragen stelle, die du mit entweder oder beantworten musst, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Bist du dafür bereit?
Ja, ich bin nur
Du,
eine Sache noch kurz mir
ja,
eingefallen ist, du hast
gerne.
noch einen anderen Teil in der Frage mit quasi, ob das gesund ist. Leistungssport ab einem gewissen Level ist natürlich nie Gesundheitssport mehr. Also am Ende sind wir dann schon so, dass Strongman da auch kein Gesundheitssport mehr ist, sondern es ist halt einfach Leistungssport. Aber auch ein Appell an alle Strongmen oder die Strongwomen, die es noch werden wollen, Langfristigkeit. Nicht alles auf Biegen und Brechen auf einmal erreichen wollen, weil viele auch in den Sport kommen und sagen, ich will nächstes Jahr stärkster Mann Deutschlands oder stärkste Frau Deutschlands werden. Kann theoretisch natürlich, je nachdem, was dein Level ist, möglich sein. Aber Langlebigkeit und konsistent arbeiten über viele Jahre hinweg, das ist das, was dich langfristig ans Ziel bringt und an die Spitze bringt und nicht auf Biegen und Brechen ständig schwer heben und schwer und falsch, sondern auch vor allen Dingen in der Offseason einen Schritt zurücknehmen, zu sagen, okay, ich gehe mal runter von den Gewichten, ich schaue wirklich an mich und schaue, was sind meine Schwachstellen, woran muss ich arbeiten und nicht immer, und das sehe ich halt auch viel zu häufig, ist ständig maxen, ständig schwere Sachen heben, ständig nur die Events trainieren, was ich auch schon gesagt habe, sondern das Gesamtbild muss halt passen und da muss man aber auch sehr selbstreflektiv sein und da bereit dazu sein, eigene Schwachstellen zu erkennen und dann beheben zu wollen, und das sehe ich halt auch leider zu häufig, dass sich viele im Sport einfach nur kaputt machen und sagen, Vollgas, ich ziehe jetzt in den Krieg und es muss immer nur brachial sein, immer Booster nehmen. Und das ist halt nicht der Weg, bei dem man langfristig erfolgreich in dem Sport ist. Das geht über eine kurze Zeit, aber das hält nicht lange an.
Wenn wir schon gerade bei dem Thema Gesundheit sind, da nochmal drauf zurückzukommen, was waren jetzt über die Jahre deine Verletzungen, die du so ein bisschen drumherum trainieren musstest? Und wie klug bist du sie auch im Anfang deiner Karriere angegangen? Warst du schon immer so reflektiert, um zu sagen, okay, ich muss anders trainieren? Hattest du einen Coach oder warst du auch mal so, naja, komm, ich trainiere einfach?
Ganz am Anfang, als ich mit Sport angefangen habe, war ich definitiv so, ich trainiere einfach. Da habe ich noch so einen Mix gemacht zwischen CrossFit und Strongman und habe natürlich auch so meine einen oder anderen Wehwehchen gehabt. Ich hatte nie eine richtige Verletzung zum Glück, außer ich hatte einen kleinen Atlasstein-Unfall, wo mir ein Atlasstein auf den Finger gefallen ist und ich mit den Fingern drei Teile gespalten habe. Aber das war jetzt nichts, weil da war ich beim Aufräumen. Also ich wollte den Atlasstein wegräumen. Und der ist leider weggesprungen und mein Finger, also der ist weggesprungen, ich wollte ihn aufhalten und zwei Atlassteine sind, also der ist gegen einen anderen Atlasstein geknallt und mein Finger war dazwischen. Das war nicht so schön, aber so Verletzungen im Training hatte ich zum Glück noch keine schweren, halt Überbelastungen mal. Auch auf jetzt meiner Footballverletzung war so, dass ich mal ISG-Probleme hatte, ziemlich stark, also Hüftdysbalance so ein bisschen und ich hatte ziemlich starke Schulterprobleme mal, weil meine Schulterdepression auf der rechten Seite aufgrund von der Statik von meinem rechten Bein hatte ich linke ISG-Probleme, rechte Schulter hat nicht so wirklich gepasst, weil die immer nach vorne gefallen ist. Und was dann bis dahin gegangen ist, dass mein Schlüsselbein wirklich so einen Zentimeter weiter unten und vorne war. Und das sind halt so Sachen, die ich versucht habe dann zu beheben. Und dadurch habe ich aber auch gelernt, sehr viel biomechanisch dazu zu lernen. Also ich habe mich seit Anfang dann quasi immer wieder noch mehr mit dem Körper an sich beschäftigt. Biomechanik, mit der Physik, wie funktioniert alles zusammen, wie ist das Zusammenspiel, was brauche ich alles, dann Hebelarme, welche Muskulatur brauche ich bei bestimmten Lifts. Nicht nur isoliert zu sehen, sondern wirklich compound zu sehen, okay, was spielt da alles mit rein, was könnte vielleicht die Problematik sein, warum habe ich jetzt hier gerade Schmerzen, kommt es direkt von daher, kommt es von woanders her. Und hatte auf jeden Fall Coaches, die mir dabei geholfen haben. Ich habe jetzt auch letztes Jahr erst wieder Coach gewechselt zu meiner besten Freundin und arbeite mit der jetzt zusammen, so ein bisschen mehr so Team-Teaching-mäßig, was auch sehr, sehr gut läuft, weil die auch genauso ist wie ich, die halt viel alles im Gesamtheitlichen hinterfragt. Jetzt, weil mein Overhead Press ist vielleicht jetzt nicht schlecht, weil meine Schulterkraft schwach ist, sondern es kann von ganz woanders herkommen, weil meine Füße instabil sind oder ich einfach keine Core-Stabilität richtig herbekomme, meine Hüfte instabil ist, deswegen ist mein Overhead Press schlecht. Also das muss man alles ein bisschen mehr ganzheitlicher betrachten und so bin ich an die Sachen rangegangen. Also so Trial and Error mit Coaches.
Ich würde unheimlich gerne auch noch mehr CrossFit, mehr Strong Woman bei CrossFittern sehen, tatsächlich bei Events. Wenn ich jetzt mir so überlege, es gibt so eine Handvoll Events, die jetzt 2019 stattgefunden haben, darunter auch die Beast Games, die so eine Mischung zwischen CrossFit, Strong Woman haben. Wie siehst du denn so, wenn manchmal ein Yoke getragen wird? 2019 oder 2017 wurde bei den Games, war ja dieses Medley mit verschiedenen Sachen tragen. Da hat man einmal den Farmer's Carry gehabt, da hat man einmal den Yoke. Also hast du es gesehen? Und wenn ja, wie war das so für dich zu sehen? So, naja, okay, die wiegen alle nochmal 10 Kilo weniger oder die trainieren nicht genau da drauf. Aber wie siehst du das so, vielleicht auch im Functional Fitness Bereich, dass da vielleicht auch mal mehr von diesen Disziplinen mit reinrutscht?
Fände ich auf jeden Fall richtig cool, weil es natürlich auch wieder Exposure unserem Sport gegenüber bringt, weil so können wir natürlich auch wieder Leute abholen, weil dann sagt die eine oder andere Crossfitterin oder Powerlifterin vielleicht so, hey, das hat mir super viel Spaß gemacht, diese Farmers zu tragen oder das Joke zu tragen oder den Stein zu heben, was natürlich auch wieder gut für unseren Sport ist. Und dann zu sagen, okay, dann könnt ihr vielleicht, wenn euch das Spaß gemacht hat, mehr Fokus darauf legen und dann halt da in dem Bereich versuchen, die Kraft zu steigern. Fand ich ziemlich cool, dass das mit eingebaut worden ist. Auch bei CrossFit-Events oder so. Ich feiere das immer auch bei den CrossFit-Games, wenn dann halt eben Farmer's Walk und Yoke dabei ist. Wie es von der Technik aussieht, ist natürlich was anderes, weil es natürlich nicht den ihr Fokus, genauso wie wenn halt Weightlifting-Disziplinen im CrossFit drin sind, dann schlagen auch die Weightlifter teilweise die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich freue mich da mal, ich bin da dafür. Also wenn das irgendjemand einbauen will, ich feiere das, weil das bringt auch nur uns mehr und weil dann hat die eine oder andere sagt dann vielleicht so, das hat mir so viel Spaß gemacht, ich habe jetzt Bock, mit dem Strongman weiterzumachen.
Ich mache auf jeden Fall Werbung dafür, denn ich finde tatsächlich, zu Functional Fitness gehört eben auch diese Disziplin da draus. Das ist nämlich auch Functional Fitness und man vergisst immer wieder, dass Functional Fitness nicht nur Gymnastics, Weightlifting und Ausdauertraining ist, wie es damals durch CrossFit so ein bisschen definiert wurde, sondern Functional Fitness ist gefühlt einfach alles. Und ob man jetzt eine Langhantel vom Boden hebt, Weightlifting-Style oder eine Excel-Bar oder einen Stein oder eine Hantel, das ist alles Functional Fitness aus meiner Sicht. Ich wäre auf jeden Fall froh drum, ich glaube du auch. Und abschließend habe ich jetzt noch die 90 Sekunden Sandra Bradley. Bist du bereit?
Ja, nervös, oh Gott.
So viele Fragen wie möglich. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Meer oder Berge?
Berge.
Winter oder Sommer?
Sommer.
Der erste Urlaub nach dem Lockdown geht nach?
Meine beste Freundin in den USA besuchen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nie wieder Bier oder nie wieder Wein?
Keins von beiden. Kann ich auf beides verzichten?
Was darf auf einer schlechten Feier nicht fehlen?
Auf einer schlechten Feier nicht fehlen, um sie schlecht zu machen oder gut zu machen?
Auf einer schlechten Feier.
Die nervige Person, die nie die Klappe hält.
Frühstücken oder Fasten?
Frühstücken.
Butter unter Nutella, ja oder nein?
Ja.
Vegan oder vegetarisch?
Vegetarisch.
Was ist dein Guilty Pleasure Food?
Burger.
Cardio oder Kraft?
Kraft.
Machst du eher raw oder equipped?
Raw.
Dein schlimmstes Workout jemals?
Fran.
Vor welchem Sport hast du allergrößten Respekt, aber hast ihn noch nie ausprobiert?
Downhill Mountainbiking.
Sehr gut. 90 Sekunden sind schon rum. Mensch. Downhill Mountainbiking.
Ja.
Hätte ich auch zu viel Schiss drauf,
Ja,
tatsächlich.
genau. Also es gibt viele Sportarten, wo ich krassen Respekt vor habe, weil viele Leistungssporten sind einfach mega krass. Aber so alles, was so, ja, so wie Downhill Mountainbiking, da traue ich mich einfach nicht ran. Also ich bin früher auch mal gerne viel Fahrrad gefahren, aber das war auch so eine, ich hatte auch ein Mountainbike, aber das war auch so eine Sache, wo ich sage so, da bin ich ein bisschen zu schusselig für, glaube ich.
Also, vor allem Downhill, also wenn man fällt, fällt man auch.
Ja,
Das ist so ein
und
bisschen wie,
dann
genau, das
ist
ist
halt kein
ja,
Stoppen mehr so, ja.
das ist ein bisschen wie beim Klettern, wenn man fällt, fällt man. Was wäre eine Sportart? Also du kommst, hast, du bist geritten, du hast Football gespielt, du hast deine CrossFit-Zeit hinter dir, du hast die Strongwoman-Zeit, die du jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre gut leben kannst, aber was wäre ein Sport vielleicht für dich jetzt, den du irgendwann mal sagst, so, da habe ich jetzt irgendwie auch schon ein bisschen Bock drauf?
Da habe ich auch mich mit meinem besten Freund euch unterhalten. Ich hatte irgendwie ultra Bock, wieder so ein bisschen mehr in die Fitnessrichtung zu gehen, wieder ein bisschen zurück zum CrossFit, wobei ich nie so Spaß an den Gymnastik-Sachen hatte. Ich würde dann wahrscheinlich auf Weightlifting umsteigen, glaube ich. Also auf Weightlifting hätte ich auf jeden Fall Bock. Wenn ich jetzt mit dem Strongman aufhöre, sage ich, dann würde ich wahrscheinlich eher mit dem Weightlifting weitermachen als mit Powerlifting, weil meine Powerlifting-Zeit, da war mir das Training auch so ein bisschen zu eintönig. Das war mir einfach zu wenig. Einfach nur drei Events. Das war so, war einfach irgendwie nichts für mich. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, mit Weightlifting weitermachen.
Das war Sandra Bradley hier im Interview. Wir haben 1 Stunde 11 aufgenommen. Das ist tatsächlich eins der längeren Interviews. Falls ihr bis zum Ende durchgehört habt, dann belohnt auf jeden Fall Sandra mal mit einem Blick auf ihre Instagram-Seite und guckt auch mal auf den Linktree. Da habe ich jetzt auch schon mal so ein bisschen reingeguckt. Unter www.sandrabradley.com findet ihr auch die Webpage. Coaching-Anfragen werden da auch gerne genommen. Und das neueste YouTube-Video gibt es dort auch. Subscribe das Ganze, wenn ihr es auf YouTube gerade angesehen habt, auch den Kanal hier, damit ich ein bisschen weiterarbeiten kann für weitere Interviews. Und ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir, Sandra. Vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder mit wieder folgenden um Sonntag um 10 Uhr. Kaffee schwarz oder mit Milch. Peace, Leute.